Liebe Schwestern und Brüder, hier versammelt in der Hohen Thors-Gemeinde und auch liebe Zuschauerinnen und Zuschauer dann bei der Aufnahme, die gemacht wird. Ich wollte mich jetzt nicht vor euch verstecken, sondern ich wollte nur schnell das Kabel einstecken für meine Predigt-PowerPoint. Ich bin Steffen Kahl, ich bin 61 Jahre alt, ich bin Pastor der Kreuzgemeinde in Bremen, der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde, eine Baptistengemeinde, seit 1845 in Bremen, 178 Jahre alt. Das bedeutet Segen und Fluch, nämlich viel gute Tradition und auch viel Tradition. Und wir haben vor 4 Jahren den Dienst dort begonnen, meine Frau und ich. Ariane Karl-Gärtner ist meine Frau. Die ist dort Gemeindereferentin, ist Harfenistin, macht musikalische Früherziehung und hat zwischendurch mal auch Musiklehrerin gemacht. Eine sehr vielfältig begabte Frau. Wir sind kinderlos geblieben und wir haben, als das definitiv war, dass wir kinderlos bleiben werden, den Hebel umgelegt und haben gesagt, volle Kraft voraus für das Reich Gottes. Und das leben wir jetzt seit 35 Jahren. Wir haben dieses Jahr 35-jähriges Ehejubiläum. Viele Grüße von der Kreuzgemeinde und wir freuen uns, dass Burkhard alles heute bei uns predigt und auch das neue Ausbildungsinstitut vorstellt, was in Bremen ja beginnt. Und so haben wir diesen Kanzeltausch für heute mal vereinbart. Ich komme aus einer christlichen Pastorenfamilie und seit 1980 ist das Auferstehungskreuz, was ihr dort auf der Leinwand seht, das Zeichen unserer Familie geworden. Wir waren in einer Freizeit in Schweden, Jugendfreizeit, und in diesem Freizeithaus an der Stirnwand des Hauptsaales war in riesengroß dieses Auferstehungskreuz aus Holz gemacht. Und das hing da. Und mein Vater war so begeistert, da hat er das abgenommen nach ein paar Tagen und abgezeichnet. Und dann hat er, weil er vor seinem Beruf als Pastor auch Schreiner war, angefangen, Auferstehungskreuze zu schreinern. Das hat er ungefähr 35 Jahre lang gemacht. Und diese Auferstehungskreuze sind in alle Gegenden der Welt gekommen. Er hat das als Geschenk überall mit hingenommen, dann wir Kinder überall. Es gibt auch welche in Australien und Amerika und so. Und das ist so ein Zeichen. Das allererste Original hängt jetzt bei uns in der Diele. Mein Vater ist schon länger verstorben. Und als er nicht mehr konnte, haben wir entdeckt, dass es einen katholischen Bruder in Süddeutschland gibt, der diese Kreuze herstellt, WM Design aus Edelstahl. Und seitdem bestelle ich alle paar Monate immer 10 neue Edelstahlkreuze und bei jeder Gelegenheit verschenke ich die weiter. Warum ist das das Zeichen unserer Familie und was bedeutet das überhaupt? Das erste ist, es symbolisiert den gekreuzigten Christus. Der für unsere Sünden, für die Sünden der ganzen Welt am Kreuz sein Leben gelassen hat, aus Liebe und aus Erbarmen mit der gefallenen Schöpfung. Das ist das Erste. Gott kommt in Jesus, um uns erbarmungsvoll zu begegnen, uns unsere Sünden zu vergeben. Und gleichzeitig symbolisiert dieses Auferstehungskreuz den Auferstandenen. Jesus Christus ist nicht im Grab geblieben, sondern er ist am dritten Tag, am Ostersonntagmorgen, nicht wieder lebendig geworden, sondern verwandelt worden. Verwandelt worden in eine völlig neue, ewige Existenzform. Er hatte schon den Auferstehungsleib. Er konnte erscheinen und verschwinden. Er war der Erstgeborene der neuen Schöpfung. Gott, der allmächtige Gott, hat Jesus verwandelt in den Ersten, der ewig lebt. Aber damit sind wir noch nicht am Ende der Bedeutung. Es symbolisiert auch den präsenten Christus, den gegenwärtigen Christus. Es ist so, dass wir oft ein Missverständnis haben über den christlichen Glauben, nämlich die Himmelfahrt Christi. Dass wir den Eindruck haben, ja, da ist er halt dann ins All entfleucht. Da oben irgendwo, da, ich weiß nicht, hinter Mond oder hinter Mars oder hinter der Milchstraße jedenfalls. Der Himmel ist nach unserem Verständnis landläufig oben und wir leben leider auf der Erde. Hat leider nichts miteinander zu tun. Vollkommener Irrtum. Die ganze Bibel strotzt davon, dass der Himmel hier ist. Mitten in der Wirklichkeit der Erde ist der Himmel präsent, gegenwärtig, unsichtbar, aber wirksam. Deswegen bei der Steinigung des Stephanus geht der Vorhang auf zwischen der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Und was sagt er? Ich sehe den Herrn Jesus Christus, den Erhöhten, zur Rechten Gottes sitzen. Auf einmal wird der Himmel um uns herum sichtbar. Er hat einen kurzen Einblick, dann stirbt er, dann geht der Himmel wieder zu. Die Engel in der Weihnachtsgeschichte, die sind ja nicht vom Mars angeflogen, sondern die sind einfach sichtbar geworden. Die, die immer um uns herum sind, der Herr Jesus Christus, Gott der Vater, die Engel, die erhöhte Gemeinde, die sind mitten unter uns, mitten in dieser Welt. Und das bedeutet, dass wir in der Gegenwart des Himmels leben. Im Englischen gibt es zwei Worte für Himmel, die haben das besser begriffen. Wisst ihr warum? Himmel heißt im Englischen Sky und Heaven. Sky ist das Firmament, das Sternenzelt. Das ist das, was oben ist. Aber Heaven ist das, was hier ist. Das ist der gegenwärtige Himmel in unserer Wirklichkeit um uns herum. Der präsente, der gegenwärtige Herr Jesus Christus. Wie sollte das sonst nicht gelogen sein, was Jesus gesagt hat? Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Das wäre sonst gelogen. Also wenn der in dem Himmel wäre, der da irgendwo, wer weiß wo ist, da oben, dann wäre er ja nicht bei uns. Er ist aber bei uns. Und das ist real, der präsente Christus. Und damit ist die Bedeutung des Auferstehungskreuzes auch noch nicht zu Ende, nämlich es ist gleichzeitig der ewige Christus. Wir haben in den letzten 3 Wochen 2 tragische Todesfälle in der Gemeinde gehabt. Erst ist ein 49 Jahre alter Mann tot umgefallen und 2 Wochen später ein 60-Jähriger im Bett eingeschlafen und war tot. Beide ohne jede Vorwarnung. Und da kann man sich viele Fragen stellen, man kann anfangen zu zweifeln. Oder man kann sich fragen, was bedeutet so etwas? Eine Frage, die mich dabei bewegt, ist, könnte es sein, dass für Gott gar nicht so wichtig ist, wie lange wir leben? Nun, dass für ihn wichtig ist, wie wir leben. Ganz gleich, ob das lang oder kurz ist. Wisst ihr, wir haben so ein Problem, dass wir irgendwie so mit der Erde verhaftet sind, dass wir eigentlich erwarten, dass Gott uns das ewige Leben auf der Erde schenkt. Und deswegen wollen wir 100 werden. Ich werde nie vergessen, auf deinem Geburtstag, wo ich bei einer alten Dame zum 95. Geburtstag war, da war auch der Vertreter des Oberbürgermeisters und so, das war so ganz edel, so eine große Feier. Und dann fragte der Vertreter des Oberbürgermeisters, die gerade 95-Jährige, die 95 Jahre alt geworden war, was haben Sie denn noch so für Wünsche, Frau so und so? Wisst ihr, was sie geantwortet hat? Ich möchte alt werden. Aber ist es nicht so? Ist es nicht so, dass wir irgendwie das ewige Leben auf der Erde suchen. Das ewig lange Leben. Neulich hatte ich ein Gespräch mit einer Mitarbeiterin, verantwortlich in einer Gemeinde, und wir kamen auf die Wiederkunft Christi zu sprechen und dass wir nach dem Neuen Testament beten sollen, komm Herr Jesus. Und dann sagte sie zu mir, naja, aber eigentlich möchte ich doch noch ein bisschen länger hier leben. Also wenn Jesus kommt, ist das ja dann zu Ende, dann werde ich ja mit entrückt. Eigentlich möchte ich hier noch länger leben. Und ich habe auch noch Enkel und so. Und nee, ich habe eigentlich eine andere Lebensplanung, als dass Jesus jetzt wiederkommt. Und so ganz genau weiß man das ja auch nicht, ob das wirklich so kommt. Und deshalb bete ich lieber nicht, komm, Herr Jesus. Wollen wir tatsächlich ewig auf der Erde leben? Ist das Ziel des christlichen Lebens, dass wir mit Gottes Hilfe so gesund bleiben und so alt werden wie irgend möglich? Ist das Gottes Ziel mit uns? Vermutlich nicht. Gottes erstes Ziel mit uns ist, dass wir uns mit dem ewigen Christus so verbinden, dass wir unser Leben ihm anvertrauen, dass wir mit ihm auf der Erde leben, ins Grab gelegt werden, auferstehen wie er und ewig mit ihm leben. Mit dem, der der Herrliche ist, der Erhöhte, der Eingesetzte, der Pantokrator, der Allherrscher, auf den die ganze Weltgeschichte zuläuft. Mit dem dürfen wir uns verbinden und dann können wir früh oder spät sterben und wir sind mit Christus verbunden und das Schönste und Eigentliche kommt immer erst noch. So, wie sollen wir denn jetzt leben? Römer 12, 1 und 2. Die angemessene Antwort auf Gottes Erbarmen. Paulus schreibt, ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Wir haben so ein Grundverständnis oft von der ganzen Hingabe an Jesus, von der ganzen Hingabe an Gott, dass wir so den Eindruck haben, also du solltest dich aber endlich mal ganz hingeben. Und wehe nicht. Kennt ihr solche Gedanken und Gefühle? Und dann weicht man zurück. Also sich ganz an Gott hingeben, das ganze Leben Gott zur Verfügung stellen, also das ist doch nur was für Nonnen und Mönche, oder? Also jetzt mal ganz im Ernst. Das ist doch nichts für Otto Normalverbraucher, oder? Nein, es ist offensichtlich gerade für Otto Normalverbraucher. Es geht nicht um ein Müssen, um ein Sollen. Wisst ihr, ich habe so ein Motto, das kennt ihr von Ikea, ne? Wohnst du noch oder lebst du schon, ne? Ikea? Und das habe ich auf christlich umgewandelt. Das heißt, sollst du noch oder willst du schon? Sollst du noch dich ganz an Christus hingeben, aber eigentlich willst du es gar nicht? Oder willst du von ganzem Herzen dich Christus hingeben? Und die Frage ist, warum sollten wir das tun? Warum sollten wir uns ganz Christus hingeben in einer Welt, die in der genau gegenteiligen Bewegung ist? Jedes Jahr 500.000 Kirchenaustritte in Deutschland. Also da ist es doch ein bisschen verrückt, die gegenteilige Bewegung zu machen und zu sagen, ich will mich ganz Christus hingeben, ich will ganz mit seiner Kirche, mit seiner Gemeinde leben, ich will von ganzem Herzen Jesus Christus folgen. Wie doof muss man sein, um in einer solchen Gesellschaft das zu wollen, sich einzustellen auf eine Minderheitenexistenz, die viel Widerstand gibt und die uns etwas kostet. Warum sollten wir das tun? Wir sind doch nicht blöd, oder? So denken wir oft über die ganze Hingabe. Und dann werden tolle Lieder gesungen. Herr, ich gebe mich ganz hin und was man nicht alles singt. Ne? Und im Herzen weiß man, das machen wir nicht. Und ich möchte uns gerne versuchen, ein Stück nahe zu bringen, wie wir das besser verstehen können. Der durchschnittliche Mensch in der gefallenen Schöpfung, in der säkularisierten Gesellschaft, sieht so aus. Er ist ein Geschöpf Gottes. Er hat sich selbst zum Zentrum. Er hat die verschiedenen Lebensbereiche, die man so hat, Arbeit, Freizeit, Familie, Hobbys, politische Einstellungen, alles mögliche, Geld, Finanzen, Zeit, Einteilung, all die verschiedenen Lebensbereiche. Und der säkularisierte Mensch, der Mensch ohne Gott, hat sich selbst zum Zentrum. Also wie schaffe ich das, dass es mir gut geht? Selbstverwirklichung. Ich meiner mir mich. Christus spielt dabei gar keine Rolle. Und es ist wirklich so, dass inzwischen bei der absoluten Mehrheit in Bremen das gar keine Rolle mehr spielt. Wir haben 560.000 Einwohner und davon sind vielleicht 10.000 Leute, die sagen würden, ich folge von ganzem Herzen Jesus Christus nach. Das ist der Mensch ohne Gott. Und wenn es gut geht und er das Evangelium von Jesus hört und versteht, dann lädt er Jesus Christus in sein Leben ein. Denn das bringt ja Vorteile, gläubig zu werden. Was hat Jesus gesagt? Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erfrischen. Und er hat gesagt, ich bin nicht gekommen, um zu herrschen wie die Mächtigen dieser Welt, sondern ich bin gekommen, um zu dienen. Also Jesus ist ein Dienstleister. Ja, herzlich willkommen und das noch für kostenlos und aus Gnade und Erbarmen, ja immer her damit. Ich krieg Schuldvergebung. Ich werde mein schlechtes Gewissen los. Halleluja. Da kommt einer in mein Leben, der mir meine Sünden vergibt. Wunderbar. Er dient mir, er ist für mich am Kreuz gestorben, ich werde meine Schuld los. Wunderbar. Und ich bin nicht mehr allein. Wie wunderbar ist das denn? Super. Ich bin nicht mehr allein. Er hilft mir. Wir haben die christliche Gemeinschaft, wir kommen zusammen, wir helfen einander im Namen Jesu. Da gibt's eine Dienstleistung, die mein Leben wirklich verbessert. Eine himmlische Dienstleistung. Super. Das nehme ich alles mit. Wo ist der Haken? Wo ist der Haken? Der Haken ist da, wo unser Bibeltext ansetzt. Stellt euer ganzes Leben Gott zur Verfügung. Weil Gott so viel Erbarmen mit euch hatte. Damit geht's los. Dienstleistung pur. Himmlische Dienstleistung. Gott ist unglaublich. Jesus ist zu den Jüngern gegangen und hat ihnen die Füße gewaschen, hat die Drecksarbeit der Sklaven gemacht. So kommt Gott auf uns zu. Was für ein Dienstleister, ein himmlischer Dienstleister, dessen Dienst wir gerne annehmen sollen. Und dürfen und uns darüber freuen, dass es sowas gibt wie Gebetserhörung, sowas gibt wie Bewahrung, sowas gibt wie Heilung, sowas gibt wie neue Hoffnung gewinnen. Das alles geschieht durch den Glauben und das Vertrauen. Der Haken ist, dass ich immer noch selbst im Zentrum meines Lebens bin. Das heißt, ich benutze Jesus, wie ich ihn brauche. Ihr wisst ja die Berufungsgeschichte der Jünger, ne? So, wo Jesus an den See gegangen ist und hat sie berufen und so weiter. Was hat er da gesagt? Er hat da gesagt, wenn ihr mich braucht, könnt ihr mich gerne benutzen. Hat er das gesagt? Hat er nicht gesagt. Was hat er gesagt? Was hat er gesagt bei der Berufung der Jünger? Folge mir nach. Das heißt, das Erbarmen Gottes, die Vergebung der Sünden, all das, was Gott uns gibt, führt dahin, dass er uns in ein Leben mit einer völlig neuen Perspektive führen will. Nämlich mit ihm im Zentrum unseres Lebens. Stellt euer ganzes Leben Gott zur Verfügung. Jesus im Zentrum. Und zwar nicht der historische Jesus, der dann irgendwie in den Himmel aufgefahren ist, mit dem wir heute nichts mehr zu tun haben. Sondern der Jesus, der gekreuzigt wurde, der verwandelt wurde, der jetzt gegenwärtig ist und der gleichzeitig der Ewige ist. Habt übrigens ein wunderbares Kreuz, habe ich vorher noch gar nicht gesehen. Ich bin hier, habe mich da hingesetzt, habe gedacht, ach, was für ein schönes Kreuz. Und habe ich einmal gesehen, ach, da steht ja was drin. Ich bin der Erste, der Letzte und der Lebendige. Ist eigentlich genau dasselbe in Grün. Und der ist hier. Und der will mein Leben. Und jetzt fange ich an, Jesus nachzufolgen, als der, dem vergeben wurde, als der, der Gebet erlebt, als der, der Heilung erfährt, als der Hoffnung bekommt, als der Orientierung für unser Leben bekommt. Jetzt fange ich an, mein Leben mit Gott in Ordnung zu bringen, einen Lebensbereich nach dem anderen. Sexualität, Finanzen, Beziehungen, Zeitmanagement, alles, was dazugehört, Ehe und Familie, der Stellenwert der Gemeinde Jesu Christi als der Gemeinschaft, die gemeinsam dem Herrn folgt. Dabei gibt man nicht sein Ich ab, das ist Quatsch. Wir brauchen unseren Willen, aber hallo, brauchen wir unseren Willen. Christen sind nicht dazu berufen, Willenlose, ach, ich muss nur machen, was der Herr sagt. Der Herr hat mir nichts gesagt, also mache ich nichts. Nein, es geht darum, dass wir unseren Willen voll einsetzen, gemäß des Willens Gottes. Das ist eine gesunde christliche Persönlichkeit. Zu wollen, was Gott will. Nicht zu sollen, was Gott will. Sollst du noch? Oder willst du schon? Und da kommen wir an einen ganz entscheidenden Punkt in uns und es hat jeder Mensch diesen Punkt in sich. Die Rebellion, die in uns lebt, gegen Gott. In jedem einzelnen Menschen. Dass wir auf einmal merken, nee, ich will meine Sexualität so leben, wie ich das will, nicht wie Jesus das will. Ich will mit meinen Finanzen so umgehen, wie ich das will, nicht wie Gott das will. Ich möchte die Gemeinde Jesus so benutzen, wie ich das will. Ich möchte nicht so leben, wie Gott mich in der Gemeinde will. Und ich möchte so leben in der Gesellschaft, wie ich das will und nicht so, wie Jesus mich da einsetzen will. Für Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung, für politische Klarheit. Wisst ihr, was ich heute predige, ist die größte Zumutung für den modernen Menschen, die man sich vorstellen kann. Denn die Autonomie des Menschen ist in unserer Gesellschaft, in den westlichen Gesellschaften in jedem Fall das Höchste, was der Mensch verfolgt. Autonomie. Ich bin unabhängig, ich bestimme selbst, ich bin der Herr meines Lebens. Das ist das höchste Gut des modernen Menschen. Selbstverwirklichung. Das ist mein Leben und ich mache damit, was ich will. Wozu brauchen wir überhaupt Gott? Den gibt's doch sowieso nicht. Und diese Rebellion gegen Gottes Gebote, gegen Gottes Orientierung, die er uns gibt für unser Leben, diese Rebellion steckt in jedem von uns. Und deshalb ist es wichtig, dass wir lernen, uns Christus unterzuordnen. Herr, was willst du, was ich tun soll? Hier und jetzt, du der Gegenwärtige, der du jetzt hier bist. Herr, was willst du, was ich tun soll? Was sagt dein Wort? Was sagt mir dein Geist? Was sagt die Gemeinschaft der Gläubigen, wo wir gemeinsam dasselbe Ziel verfolgen? Herr, was willst du, was ich tun soll? Also mein Leben hat das revolutioniert. Solange wir in dem mittleren Feld bleiben, ich habe Jesus in mein Leben eingeladen, ich benutze ihn als den großartigsten himmlischen Dienstleister, den man sich vorstellen kann, und ansonsten habe ich mein Heft, das Heft meines Lebens selber in der Hand. Solange wir so leben, werden wir nie erfahren, wovon das Neue Testament spricht, wenn es von Nachfolge spricht, von erfülltem Leben, von einem Leben mit Sinn und Ziel. Und die Wahrheit ist, dass wir immer wieder zwischen den beiden rechten Schaubildern hin und her schwanken in einzelnen Lebensbereichen. Dass wir in einem Lebensbereich schon Gott gehorsam geworden sind von ganzem Herzen und in einem anderen Lebensbereich kämpfen wie die Löwen, weil wir es eigentlich anders wollen, als Jesus es will. Merken wir, wie tief wir ein Teil der gefallenen Schöpfung sind? Des Aufstandes gegen Gott. Sollte Gott gesagt haben? Das ist die Frage der Schlange, des Widersachers Gottes. Sollte Gott gesagt haben? Und dann sitzen wir in unserem Leben und wir wissen ganz genau, das darfst du eigentlich nicht machen. Das ist Sünde. Das ist gegen Gottes Willen. Und dann kommt die Frage in unserem Herzen, ist es wirklich so? Kann ich mir nicht doch mal was Verbotenes, Gutes tun? Sollte Gott gesagt haben. Wisst ihr, deswegen ist es so unglaublich wichtig, dass wir die Bibel kennen. Dass wir überhaupt wissen, was Gottes Wille ist für mein Leben, für das Leben der Gemeinde, für das Leben in der Welt, für die Erde als Ganzes, für die Zukunft der Welt. Wir haben gerade angefangen, eine neue Reihe Bibel aktuell, einmal im Monat, am Samstagvormittag, wo wir uns zurzeit mit dem Thema Endzeit beschäftigen. Was kommt auf uns zu? Was sagt die Bibel über unsere Zeit? Sind wir viel weiter fortgeschritten, als wir jemals glaubten? Wir brauchen Orientierung aus dem Wort Gottes, damit wir den Weg finden. Glaubt irgendjemand, dass man in dieser säkularisierten Welt, oder man könnte auch sagen, in dieser gottlosen Welt, Jesus folgen kann ohne Bibelkenntnis? Hallo? Völlig unmöglich. Ohne Bibelkenntnis kann man nur entschieden mit dem mittleren Bild leben. Ich nehme das raus, was ich gerade brauche. Wenn Gott nicht tut, was ich will, bin ich sauer auf ihn und kündige ihm den Glauben auf. Wenn ein großes Unglück geschieht oder jemand frühzeitig stirbt, dann sage ich, nee, also so haben wir nicht gewettet. Ich dachte, du verbesserst mein Leben, also ich lasse dich fahren. Und dann schiebt man die Fragen nach dem Leid in der Welt vor sich her und erzählt Gott und den Menschen, dass man ihm nicht vertrauen kann, weil diese Fragen nicht geklärt sind. So kann man sich die Frage der Herrschaft Gottes im eigenen Leben wirklich vom Leib halten. Also das ist das Individuelle. Und die Frage an mich und an dich ist, wo stehst du? Eher noch Christus außerhalb deines Lebens? Oder du hast Jesus schon in dein Leben eingeladen, du lebst von seinen Segnungen und seinen Gnaden und machst sonst, was du möchtest? Oder ist Christus der Gegenwärtige, der Herr deines Lebens? Und du sagst, Herr, was willst du, was ich tun soll? Wenn man das auszieht auf das Miteinander, dann sieht man die säkulare Gemeinschaft als ganz einfaches Modell der Gemeinschaft. Da ist jeder sein eigener Herr. Da spielt Jesus keine Rolle. Da spielt die Bibel, das Wort Gottes, keine Rolle. Geschweige denn das Vertrauen auf den Gegenwärtigen, der ewig ist. Und deswegen ist die säkulare Gemeinschaft in aller Regel ein Tauschhandel. Da macht man einen Deal nach dem anderen. Ich bin zu dir freundlich, du bist zu mir freundlich. Eine Hand wäscht die andere. Du gibst mir was, ich gebe dir was. Du hilfst mir, ich helfe dir. Das ist der ganz normale weltliche Deal. Dazu braucht man Gott nicht. Ein gegenseitiger Tauschhandel. Ich bin nett zu denen, die nett zu mir sind. Was hat Jesus gesagt? Wenn ihr liebt, die euch auch lieben, was ist daran Besonderes? Hat Jesus gesagt. Die lieben, die uns auch lieben, das ist Banane. Das ist Tauschhandel. Das sind die Menschen, die einfach versuchen, jeweils einen gegenseitigen Vorteil zu ergattern. Aus dem Miteinander. Und das hört sofort auf. Diese Gemeinschaft hört sofort auf, wenn es nicht nach meinem Willen geht. Wenn der Nachbar den Gartenzaun anders setzen will als ich, dann ist er mein Feind für immer. So ist es. Und der politisch Andersdenkende, der kann mich mal. Diese Art von Gemeinschaft ist die Gemeinschaft in der gefallenen Schöpfung ohne Gott. Da gibt es durchaus positive Dinge, aber es ist gebaut auf Selbstsucht und Selbstverwirklichung. Und man hilft zum Beispiel, damit man als Helfer dasteht. Ich bin der Soziale. Ist das nicht toll, dass ich sozial bin? Klatscht mir mal alle Beifall. Wir sind die Sozialen. Ist auch eine Motivation, um zu helfen. Die Hilfe an sich ist trotzdem gut. Das Motiv ist total schräg. Das ist die Gemeinschaft der säkularen Gesellschaft. Und das ist die Gemeinschaft derer, die Jesus in ihrem Leben haben, aber nicht ihn zum Herrn gemacht haben. Wie sieht das dann aus? Man nimmt die Gemeinschaft der Gläubigen wahr, wenn man sie braucht. Also mir geht schlecht, ich bin krank. Oh, die Gemeinde, der Pastor, die anderen, oh, die müssen mir doch jetzt helfen. Wenn es mir gut geht, sonntags morgens kann man so viele schöne andere Dinge machen im Leben. Und regelmäßig zu einem Hauskreis gehen, regelmäßig zu einer Bibelstunde gehen oder regelmäßig in einem Dienst des Reiches Gottes mitarbeiten. Ich bin doch nicht bescheuert. Das ist anstrengend. Wer sich freiwillig ehrenamtlich verpflichtet in der Reich Gottes Arbeit, der muss doch ein Helfersyndrom haben, oder? Und so sind viele Christen so unterwegs, dass sie Kirche und Gemeinde so benutzen, wie sie es brauchen. und nicht mal auf die Idee kommen, dass sie selbst gebraucht werden. Dass sie nicht zum Hauskreis gehen sollen, weil es ihnen heute Abend was bringt, sondern weil sie möglicherweise jemand anders heute Abend was zu bringen haben. Die Selbstzentrierung ist so stark geworden, auch bei vielen Christen, dass es nicht mehr das ist, was es sein soll. Eine Gemeinschaft, die Jesus im Zentrum hat. Wisst ihr das hier, was hier auf der Folie zu sehen ist? Das ist Dynamik. Das ist Leben. Dafür lohnt sich ganzer Einsatz. Leute, die Christus, den Gegenwärtigen, im Zentrum ihres Lebens haben. Und die nicht nur alleine ihm folgen, sondern miteinander. Das ist Kirche. Das ist Gemeinde. Und das kann überhaupt nicht weg. Das kann nicht weg. Alles andere kann weg. Also das hier kann weg. Und das kann auch weg. Das bringt nämlich letztlich nichts in Gottes Augen. Das kann weg, das kann weg, das kann nicht weg. Warum kann das nicht weg? Weil hier der Herr Jesus Christus mit Menschen, die ihm folgen, seine heilsame Herrschaft in die gefallene Schöpfung bringt. Jesus ist nicht nur gekommen, um Sünden zu vergeben und uns für die Ewigkeit zu retten. Das hat er beides gemacht, das ist genau richtig. Aber er ist gekommen, um Gottes heilsame Herrschaft in der alten Schöpfung, in der gefallenen Schöpfung wieder aufzurichten. Deswegen beten wir, geheiligt werde dein Name. Was kommt dann? Dein Reich komme. Die Gute Nachricht Bibel übersetzt es richtig. Komm und richte deine Herrschaft auf. Komm und richte deine Herrschaft auf. Am Ende, global, Gericht und Neuschöpfung. Aber jetzt und hier geht es darum, dass Gott mit seiner Herrschaft, mit seiner heilsamen Herrschaft, die gefallene Schöpfung verändert. Deswegen sind wir Salz und Licht der Welt. Salz ist ein Konservierungsmittel. Weißt du, was wir machen sollen als Christen? Wir sollen den Verfallsprozess der Welt verlangsamen. Das ist unsere Aufgabe als Salz der Erde. Wir pökeln das Fleisch der Welt, damit es etwas länger hält. Den Verfallsprozess aufhalten. Und wir sind das Licht der Welt. Es geht darum, der Welt, nicht der Gemeinde, der Welt Orientierung zu geben. Wie Leben gelingt und wie Leben nicht gelingt, warum die Gebote Gottes keine furchtbaren Verbote sind, so auf dem Weg der Selbstverwirklichung, sondern Wege zum Leben sind. Hier ist Dynamik. Da gibt es ein Problem und die Christen im Hauskreis kommen zusammen oder die Christen in der Gemeindeleitung, im Presbyterium oder wie auch das immer nennt, kommen zusammen und machen nicht einen Meinungsaustausch. Ich bin der Meinung, unsere Familie ist der Meinung. Wir haben aber uns überlegt, das soll aber so sein. Und dann knallt's, weil jeder versucht, seine Meinung durchzubringen, Mehrheitsfindung, Meinungsbildung in fleischlicher Weise, das hilft niemandem. Aber wenn die Leute zusammenkommen, der Mitarbeiterkreis, die Gemeindeleitung, der Hauskreis, und es gibt eine Problemstellung, und wir fragen gemeinsam, Herr, was willst du, was wir tun sollen? Du, der jetzt Gegenwärtige, was willst du, was wir tun sollen? Da werden wir erstmal beten. Da werden wir erstmal stille werden. Und dann werden wir gemeinsam austauschen, was wir denken, was auf dem Herzen von Jesus für diese Situation jetzt ist. Und dann haben wir einen Fokus, nämlich den Gegenwärtigen in unserer Mitte. Und dann werden wir vielleicht Prozesse brauchen, um gemeinsam einen Weg zu finden. Aber wir werden nicht aufeinander losgehen, wir werden nicht einander fertig machen, wir werden uns nicht voneinander trennen, sondern wir werden mit dem Christus in der Mitte die Einheit der Gläubigen erleben, die Jesus uns versprochen hat. Vater, mach sie eins, damit die Welt erkennt, du hast den Sohn gesandt. Erneuerung der Kirche, Erneuerung der Gemeinde, Erneuerung der Gesellschaft beginnt immer dann, wenn Menschen sagen, ich gebe mich ganz diesem gegenwärtigen Herrn Jesus Christus hin. Und wisst ihr, wenn man so lebt, ist das nicht so wichtig, wie lange man lebt. Weil man lebt in der Gegenwart dessen, mit dem ich ewig leben werde. Und dann kann ich sterben und dann bin ich nur auf der anderen Seite des Himmels. Es ist derselbe Herr, dem ich mein Leben lang gefolgt bin und dem folge ich jetzt unsichtbar in der unsichtbaren Wirklichkeit des Himmels für alle Ewigkeit weiter. Ahnen wir, dass für Gott gar nicht so wichtig ist, wie lange wir leben, sondern es für ihn wichtig ist, wie wir leben? Lesen wir das nochmal, vielleicht verstehen wir es jetzt viel besser. Die angemessene Antwort auf Gottes Erbarmen. Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst. Und dazu fordere ich euch auf. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist. Ob es gut ist, ob es Freude daran hat, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Merken wir, wie dieser Text plötzlich ganz anders spricht? Wenn wir verstehen, was er bedeutet. Und deswegen möchte ich uns zum Schluss einladen, dass wir miteinander beten und dann eine Zeit der Stille miteinander haben. Ich glaube, jeder von uns hat so einige Dinge im Kopf gehabt und im Herzen heute während dieser Predigt. Jeder von uns. Bei einigen von uns waren das Sünden, an denen wir festhalten, wo wir merken, das passt nicht zur ganzen Hingabe an Jesus. Bei einigen von uns waren das Haltungen, die wir in uns entdeckt haben, die Jesus anders haben möchte. Bei einigen von uns war das Sehnsucht. Ja, Mensch, wenn das so wäre. Ja, wenn das so wäre, dann wird das ja richtig dynamisch, dann macht das ja Freude. So möchte ich eigentlich leben. Also ich möchte so leben. Wir haben gestern die Beerdigung gehabt von diesem 60-Jährigen, der tot aufgefunden wurde im Bett. Morgens war er tot. Und wir haben am Ende der Trauerfeier In Christ Alone gesungen, was wir vorhin gesungen haben. In Christus ist mein ganzer Halt. Und meine Frau und ich, wir standen da nach der Predigt dann bei diesem Schlusslied zusammen und wir mussten wirklich mit unseren Emotionen kämpfen und wir haben so gesungen, also haben wir selten dieses Lied gesungen, mit ganzem Herzen, voller Kraft. In Christus ist mein ganzer Halt. Weiter, Vollgas. Vollgas für Jesus, Vollgas für seine Gemeinde, Vollgas für den Dienst in der Welt. Das ist das Einzige, was Sinn macht in diesem Leben. Und so haben wir gestern bei dieser Trauerfeier einfach neu gesagt, ja, Jesus, genauso, Vollgas voraus, mit dir. Und das wäre vielleicht heute für den einen oder anderen die Entscheidung. Jesus ist ja hier. Und vielleicht kannst du ihm das sagen. Ich will die Halbherzigkeit. Ich will das so mit Halbgas fahren oder mit angezogener Handbremse fahren. Ich will das aufhören. Ich will dir ganz folgen, Herr Jesus. Und hilf mir, die anderen zu finden, die das auch wollen. Und dann starten wir durch. Dann starten wir durch als Privatleute, dann starten wir durch als Hohentorsgemeinde, dann starten wir durch als Christenheit in Bremen. Und auf einmal geht was. Weil wir dem vertrauen, der gegenwärtig ist und der ewig ist, der Erbarmen mit uns hatte und der uns abgrundtief liebt. So möchte ich jetzt ein Gebet sprechen. Das mache ich ganz langsam, Satz für Satz. Und das kannst du zu deinem Herzensgebet machen, an dem Platz, wo du sitzt. Und danach sind wir einfach noch eine Minute ganz still. Und dann kannst du mit Jesus ganz alleine sprechen und ihm deine Antwort geben. Ich lade dich ein, im Namen des gegenwärtigen Herrn Jesus Christus, dein ganzes Leben ihm zu unterstellen. Herr Jesus Christus, ich danke dir für deine Liebe. Ich danke dir, dass du mir vergibst. Ich kann es nicht begreifen, aber du liebst mich und du willst mich. Ich bringe dir jetzt meine Halbherzigkeit, meine offensichtliche oder heimliche Rebellion gegen dich. Bitte vergib mir, Herr. Ich schenke dir jetzt mein Leben. Nimm es, Herr. Mach du aus mir, was du aus mir machen willst. Gebrauche du mich, Herr, so wie du mich gebrauchen willst. Sende mich, Herr, wie du mich senden willst. Und ich danke dir, Herr, dass ich mit dir leben werde, ganz gleich wie viele Jahre noch auf dem Globus. Auf jeden Fall ewig, für alle Ewigkeit, in Herrlichkeit mit dir. Ich danke dir, Herr, dass mein Leben Sinn und Ziel hat mit dir. Und jetzt bitte ich dich um die Kraft deines Heiligen Geistes, dass du mir hilfst zu tun, was du mir gezeigt hast. Gelobt seist du, Herr Jesus Christus, du Anfänger und Vollender meines Glaubens. Wir beten weiter auf unserem Platz in der Stille.